Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you gotta pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis.
Mit Klaus Ohne Sorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir. Heute die Rhetorik der Cancel Culture. Spoiler, könnte sein, dass das ein bisschen kontrovers wird mit Klaus und mir. Mal gucken. Aber heiße Eisen werden hier bekanntermaßen nicht ausgelassen. Im Gegenteil, sie werden angepackt. Ich wage mal die These, wenn es uns nicht gelingen wird als Gesellschaft, dieses grelle Bashen, Dissen, Ausgrenzen durch eine kultivierte Art des Diskurses abzulösen, dann sehe ich für unsere Zukunft eher dunkelgrau. Aber versuchen wir es mal mit einer Definition. Vielleicht nach der offiziellen Begrüßung. Hallo Klaus.
Hallo Andreas. Ist es wirklich ein heißes Eisen, was wir anpacken?
Mhm.
Ich hoffe doch, weil du erlebst es jeden Tag. Also Lass uns das Thema angehen, rhetorisch und wahrscheinlich, wie ich uns kenne, gesellschaftlich.
Das greift ineinander, das ist vollkommen klar. Versuchen wir mal eine Definition. Ich habe mal Google befragt und da verschiedene Sachen sind da ausgespuckt worden. Unter anderem Cancel Culture, eine gesellschaftliche Praxis, bei der Individuen oder Gruppen wegen ihrer Meinungen, Äußerungen oder Handlungen, die als anstößig oder schädlich empfunden werden, öffentlich angeprangert, boykottiert und oft aus sozialen oder professionellen Netzwerken verbannt werden. Die Rhetorik der Cancel Culture ist dabei die Art und Weise, wie diese Praxis öffentlich kommuniziert und diskutiert wird. Finde ich eine Grundlage, mit der ich erstmal leben kann, für uns beide, um zu reden. Bist du in letzter Zeit selber mal gecancelt worden?
Ja, na klar. Aber das provoziere ich ja auch. Lass mich das gerade noch vorweg schicken. Das ist ja, man muss es vielleicht noch erklärend sagen, finde ich. Diese Cancel Culture ist ja nicht nur eine Kritik an der Haltung, der Meinung des anderen, sondern es ist ja quasi so eine Absage an das Gespräch. Ich cancel den und damit habe ich das Gespräch beendet. Also eine Absage an das Gespräch und damit, so wie wir das immer vertreten, eine Absage an die Entwicklung und eine gemeinsame Lösung. Also wirklich eine knallharte Absage. Nicht nur ein Stoppschild vor die Nase gehauen, fast noch auf den Kopf gehauen. Mhm. Also das ist schon echt bitter. Und du, ganz ehrlich, das passiert dir im Gerichtssaal relativ oft, wenn man das darunter fassen kann. Es liegt ja in der Natur der Sache, dass du andere Auffassungen vertrittst oder ein Sachverhalt anders wahrnimmst. Und das passiert immer häufiger, weil die Stimmung sehr aggressiv ist, dass dann einer reagiert und sagt, was erzählen Sie für einen Quatsch da? Das kann man ja überhaupt nicht vertreten. Entschuldigung, zwei Juristen, mindestens drei Meinungen. Ich kann erstmal alles vertreten, solange es nicht verboten ist. Ja, das ist aber für mich auch schon so eine Tendenz, allein im Gerichtssaal und sonst natürlich in Social Media. Ich glaube, ich hatte mal darüber berichtet, dass ich manchmal bewusst in gewisse Chats, gerne auch auf TikTok, mal was Politisches reinsetze.
Kontroverse Sachen, klar. Mhm.
Kontroverse Sachen. Aber immer sachlich, bitte, aber kontrovers, logischerweise. Und dann geht's los bis zum Canceln. Aber erstmal, wie ich das, glaube ich, schon mal erzählt habe, mit so einer Beleidigungsorgie, also Diffamierung, das, was ja auch dazu gehört. Und dann geht die Post ab. Ja, das passiert aber alle Nase lang. Ja.
Ich fand es sehr, sehr eindrücklich. Ich habe im vorletzten Jahr eine Geschichte für die ARD gemacht über Cancel Culture im akademischen Bereich, ne? Wissenschaftsfreiheit. Ja. Das war das Thema und habe mich sehr, sehr früh in der Genese dieser Doku dafür entschieden, ich halte mich da komplett neutral. Also angelsächsische Regeln des Journalismus, dass man sagt, Bericht und Kommentar werden ganz glasklar und messerscharf voneinander getrennt. Das habe ich mir zu eigen gemacht in einer Periode, wo im Prinzip, ich habe den Eindruck, fast alles, was berichtet wird, Haltungsjournalismus ist, was immer das bedeuten mag. Und also ich habe mich auf neutral gestellt und ganz interessant war, ich hatte beide Pole, wo akademisch gecancelt wird, clashen aufeinander in diesem Diskurs. Und ich habe mich auf neutral gestellt in dieser Doku und habe gecancelt, ich will das gar nicht für mich, da bin ich nicht berühmt genug für in Anspruch nehmen, aber wurde gebasht und das Stück wurde für nicht gut befunden von beiden Seiten. Ich war felsenfest davon überzeugt, ja Mensch, jeder, der dieses Ding hört, kann sich einen eigenen Reim da drauf machen. Hast du gedacht, ne? Also es wird in unserer Erregungskultur, und ich glaube, dieses Wort werde ich nochmal benutzen in dieser Show, die wir beide miteinander machen gerade, In dieser erregten Zeit ist, glaube ich, Vernunft, Neutralität eine Währung, die nicht sehr hoch angesehen ist.
Mhm. Da sprachen wir oft in dem Kontext Journalismus darüber. Da bist du natürlich der absolute Experte. Und wie du es eben beschrieben hast, es geht immer mehr um Haltungsjournalismus, Meinungsjournalismus, aber es ist gar nicht gekennzeichnet als Kommentar. Und dann fragst du dich, was ist denn da gerade los? Und da wird eine Stimmung gemacht, aber auch, und ich will nicht allen zu nahe treten, aber weil die Journalisten eben mittlerweile auch Popstars der Medien sind. Ich meine, ich weiß nicht, was in den Talkshows gezahlt wird, aber es wird schon gut sein. Ja, und natürlich ist eine Riesensache unterwegs. Und es hat natürlich damit zu tun mit dieser komischen steigenden moralischen Sensibilität, weil das Canceln ist ja nicht juristisch in den meisten Fällen, bitte. Das hat ja dann irgendwie so eine andere Sensibilität, so eine moralisierende und ich habe Recht und alle anderen sind Idioten, um es zu überspitzen. Nee, ist eigentlich eine sachliche Darstellung gerade. Und dann, und dann wird gecancelt. Und das geht ja einher mit unserem Thema. Wie erreiche ich Menschen kommunikativ? Und diese Dialogkompetenz, lass es mich mal so nennen, oder die Möglichkeit und die oder die Fähigkeit, mich mit Andersdenkenden, mit anderen Meinungen im Diskurs auseinanderzusetzen, die geht wohl verloren. Es wird aber auch anders gezeigt. Also die Tage hat jemand gesagt, wir haben jetzt bald amerikanische Verhältnisse. Da dachte ich, was wird gemeint? Ja, es gibt nur noch Schwarz und Weiß und du bist im Schützengraben und dann wird geballert. Also auch von den Medien her, dass das immer mehr amerikanische Verhältnisse sind mit diesen ganzen dem und dem zugeneigten Medien. Und so hat das hier den Eindruck. Nimm diese Debatte bezüglich der Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht. Das ist ein super Beispiel.
Finde ich auch. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was du in den nächsten 2-3 Minuten dazu sagen wirst. Weil du Jurist bist.
Weil ich Jurist bin. Also ich sage dir ganz ehrlich, wer so eine Vita hat wie die Dame, der wird einfach ein guter Jurist, eine gute Juristin sein. Punkt. Aber was ist denn passiert? Man hat sich vorher geeinigt auf einen Vorschlag. Es war ein gemeinsamer Vorschlag mit 3 Richtern, 2 Damen, ein Herr. Und wie das so geht, das wird ein Stück weit politisiert. Aber soweit ich informiert bin, war das immer schon so. Auf welchem Ticket fährt da jemand? Und dann kommt das Bundesverfassungsgericht, das bei uns irgendwie so leicht verklärt dargestellt wird, weil wir aber natürlich eine Gewaltenteilung haben, zu Recht, zum Glück. Und deshalb versucht man vielleicht doch, da so jetzt ein bisschen Einfluss zu nehmen. Man überlege sich die Entscheidung mit der Umwidmung, wodurch der Haushalt der Ampel gekillt wurde. Und das war der Anfang vom Ende. Also das Bundesverfassungsgericht kann durchaus Macht haben. Nur dass die Dame fachlich über jeden Zweifel erhaben ist, da habe ich keinen Zweifel dran. Und dann geht es los. Sie hat hier mal was formuliert und hier mal was formuliert. Mhm. Und plötzlich werden aber auch nur Versatzstücke irgendwo rausgearbeitet. Soweit ich weiß, hat sie heute oder gestern selber mal Stellung bezogen und hat das mal in den Kontext gesetzt. Und das liest sich schon ganz anders. Also das Hauptthema, was daraus gemacht wurde, war ja, sie sagt, Menschenwürde im Mutterleib muss man anders sehen. Daraus wurde gemacht, man kann bis kurz vor der Geburt abtreiben. Das hat sie nie gesagt. Ja. Sie hat es sogar in den Kontext gesetzt. Wenn es in eine Abwägung kommt, das Leben der Mutter und des Kindes, muss man vielleicht mal überlegen, ob es noch eine Abstufung gibt, aber ohne die Menschenwürde des ungeborenen Kindes zu negieren. Also das ist eine ganz andere Sache, als überall plakativ behauptet wird. Ja, klar, dann mit dem AfD-Verbot und so weiter. Und dann sagte aber der ehemalige Bundesverfassungsrichter Müller, sagte, hey, beim Bundesverfassungsgericht sind Leute, die auch streitbar sind. Sonst wären die nicht da. Und das sind Juristen gemeinhin auf dem Level sowieso. Da hast du keine stromlinienförmige. Aber es ist eine Medienkampagne entstanden. Die Parteien haben es schlecht gemacht. Und die Union hat es schlecht gemacht, sich zu retten mit irgendwelchen komischen Plagiatsvorwürfen, die wohl das Papier nicht wert sind. Also das ist eine politische Dimension, aber jetzt hat die Frau sicherlich eine Menge abbekommen und wurde von vielen gecancelt.
Und damit beschädigt, genau.
Beschädigt. Es gibt Journalisten, die sagen, die ist verbrannt, die muss von sich aus zurückziehen. Scheint sie nicht zu wollen. Was ich auf der einen Seite auch anerkennen kann, wenn sie sagt, Moment mal, ich kämpfe doch dafür, ich lasse mich hier nicht zerstören. Und das Ganze fing offensichtlich an mit einer Frage im Bundestag von Storch gegenüber Merz, wie er das eigentlich sieht. Verkürzt, falsch dargestellt, danach die Antwort von Merz noch beschnitten in einem Clip, den in rechten Netzwerken verteilt und schon hast du Grabenkämpfe und schon wird da gecancelt und da gekämpft.
So, Hammer! Und da, also erstens voll unterschrieben deine Bestandsaufnahme und bitte ihr alle, die uns hier zuhört, lest diese Einlassung der betreffenden Person, die ist öffentlich zugänglich, dauert einen kleinen Moment, aber da wird einiges klar. Die Ultrakurzfassung, es wedelt einmal mehr der Schwanz mit dem Pudel und nicht umgekehrt. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht so einfach nicht gehen. Also wir müssen alles daran setzen, dass diese Versatzstückkultur nicht die höchsten Gerichte oder die höchsten politischen Gremien unseres Landes so weit beeinflussen, dass, wie dein Befund ist, Mensch, die Wahrscheinlichkeit, dass die das aushalten wird bis zum Schluss, bis er gewählt ist, ist relativ gering. Und der Auslöser dafür, kleine Snippets, kleine Versatzstücke, die eben mit einer gepflegten Rhetorik, wie wir sie hier gerne nach vorne bringen wollen, halt gar nichts mehr zu tun haben.
Ja, das stimmt. Und wenn du das jetzt noch kombinierst mit diesen Ängsten, die geschürt werden über KI, also hat jemand wirklich noch was gesagt oder war das die KI, dann wird das nochmal Fahrt aufnehmen, wenn du negativ denkst. Das ist ja eine Missinformation, die stattfindet. Und das ist jetzt ein nettes Wort. Und das befördert das natürlich wahnsinnig. Ja, und dann das Canceln, wir müssen uns das vorstellen. Ich meine, wir beide sind relativ unterm Radar, wobei unser Podcast natürlich immer erfolgreicher wird. Das
oh ja,
ist klar.
Natürlich.
Aber wenn du komplett in der Öffentlichkeit stehst und wirst über Social Media komplett gecancelt, ich sage das so, wie ich denke, dann kann das Leben zerstören. Und dann, weißt du, dann stehst du da und guckst das als Konsument und denkst, ja, ja, aber derjenige, der das gerade aushalten muss, der auch auf dem Titel der Bild oder von anderen drauf ist, das musst du erstmal psychisch hinbekommen.
Ja.
Die Tage habe ich irgendwo was gehört, ich weiß es nicht mehr, wo es war, in einem Podcast oder wo, da ging es nochmal um Christian Wulff, den ehemaligen Bundespräsidenten, wo damals ganz klar eine Kampagne gestartet wurde, den müssen wir zum Rücktritt bringen. Und er hat den Strafprozess und hat gesagt, ich lasse mich auf keinen Deal ein, ich will einen Freispruch erster Güte. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und so ist es gekommen. Aber er hat sein Amt verloren, er war diskreditiert.
Total.
Karriere zu Ende. Klar. War zu Ende. All diese Dinge. Und der war einfach öffentlich gecancelt. Hammer. Auch so ein Beispiel. Ne? Ich habe nur mal geguckt, wo ist das denn schon mal passiert? Und dann bin ich tatsächlich auf die 1950er Jahre gestoßen. Amerika, die McCarthy-Ära, wo die Kommunisten gejagt haben. Mhm. Wo ganz viele Kulturschaffende da in Verdacht geraten sind und ihrer Lebensexistenz beraubt wurden durch irgendeinen Ausschuss mit unsäglichen Verhören und so weiter. Wahnsinnige Geschichte. Ist mir dann nochmal bewusst geworden. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Radar.
Na? Eine Prä-Social-Media- oder Prä-Internet-Blaupause für das, was wir gerade jetzt erleben, ganz genau.
Aber auch Twitter, so ab 2015, Ort der öffentlichen Empörung. Also ein Nährboden für Cancel Culture ohne Ende.
Klaus, mir hat, und das berührt auch die Rhetorik, mir hat eine Gesprächspartnerin für eine Produktion, eine Radioproduktion, in einem sehr ausführlichen Interview erzählt, du brauchst für diese Erregtheit, für diese öffentliche Erregtheit, brauchst du eine Kohorte von 70, 80 Leuten bei Twitter, bei X, ja, oder in irgendeinem anderen Netzwerk.
Ja.
Und die posten, reposten, schreiben Kommentärchen dazu, leiten es weiter an ihre respektiven Bubbles und so weiter. Und ruckzuck hast du diese Dynamik. Und das funktioniert nur mit diesen verkürzten, kleinen Schnipselchen, die völlig sinnentstellt sind. Und das ist, und ich gebe dir 100% recht, de jure, oder meinetwegen, wenn du einen Job an der Uni hast, wenn du Professorin, Professor bist oder so, klar, im Grundgesetz steht, die Wissenschaft in Deutschland ist frei, Punkt. Ne? Und das ist sie auch, nur der zunehmende Einfluss dessen, wenn Menschen virtuell geteert und gefedert werden und durchs Dorf getrieben werden, das hat dann eben dann doch Auswirkungen, auch am Ende des Tages, auf persönliche Entscheidungen, weil jeder Mensch hält unterschiedliche Druckverhältnisse aus.
Genau, und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, was das für ein Druck sein kann, was da entsteht. Und wie du sagst, mit diesen Schnipseln oder nur irgendwas aus dem Kontext geholt oder man geht in ein Archiv und holt sich irgendwo einen Satz raus und der kommt jetzt wieder raus und wird isoliert betrachtet und schon hast du einen ganz anderen Blick auf den Menschen, weil es verkürzt ist und dann geht das los. Und dann diese Dynamik von Social Media, egal wo du das machst und dann ist es eine Nachricht und dann geht die Post ab. Das kriegst du ja kaum eingefangen, wenn die Meute Blut geleckt hat oder gewittert hat und das ist so gefährlich. Und am Ende, und das ist ja eine ganz wichtige Sache, die wir feststellen müssen, am Ende führt das ja dazu, dass immer mehr Menschen überhaupt Angst haben, sich zu äußern.
Absolut.
Und das ist ja das.
Absolut. Schock und Horror, klar.
Und das schürt ja diese Angst. Das heißt, du hast wirklich Respekt davor, was Kritisches zu sagen, weil du gleich gecancelt wirst. Sagst du irgendwas mit, ja, eine Flüchtlingskontrolle wäre gut, bist du schon rechts? Um nicht zu sagen, bist du schon Nazi oder was? Mhm. Keine Ahnung. Also nur als ein plakatives Beispiel, aber ist ja so, ne? Sagst du irgendwas zu, ja, Bürgergeld müsste man reformieren, bist du der Kapitalist schlechthin, ja? Solche Dinge. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch diesen komischen Zeitgeist die Positionen noch immer extremer werden. Hängt das damit zusammen, dass die Mitte fast nicht mehr existiert? Ich habe keine Ahnung. Muss es immer zugespitzt sein? Also das macht mir so zu schaffen. Du willst doch einfach mal eine Diskussion führen. Ich hätte ja eigentlich Lust, mit jemandem von den Linken zu diskutieren und zu sagen, warum wollt ihr alle Millionäre aus dem Land haben? Und warum wollt ihr die, wenn die bleiben, so besteuern, dass sie nicht mehr Piep sagen können? In Klammern, die schaffen Arbeitsplätze. Warum wollt ihr die raushaben? Sagt mir das. Ich würde das gerne mal diskutieren. Jetzt sage ich, bin ich ganz offen. Ich habe da im Moment, glaube ich, auch nicht ganz die Kontenance. Also ich bin jetzt selber schon in der Cancel-Falle fast, ja. Muss mich natürlich da ganz klar disziplinieren und sagen, nein, ich will das wissen. Ich will wissen, wie man das so vertreten kann, weil ich es im ersten Moment nicht verstehe. Also ich möchte es nur verstehen. Und das ist doch der Punkt, oder? Können wir den anderen wenigstens versuchen zu verstehen? Wir müssen das Argument überhaupt nicht teilen. Aber können wir es verstehen? Und dann kann ich doch sprechen. Das ist doch das, was wir predigen. Das geht verloren.
Ja, mir konnte übrigens, was die Millionäre angeht, ich bin da ja irgendwie pragmatisch irgendwie, nie jemand wirklich substanziell verraten, bis auf die Antwort, dann gäbe es keine Steuerberater mehr, warum wir nicht einfach 20% Steuern bezahlen. Also 20% von 40.000, 20% von 4 Millionen. Wäre aus meiner Sicht eine relative soziale Gerechtigkeit, keine Schlupflöcher mehr. Weil natürlich ist es am Ende des Tages so, dass jemand, das weißt du, das weiß ich, der ein paar Euro mehr verdient, andere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hat, als eine angestellte Person, die eben mit ihren 40.000 Euro brutto nach Hause geht. Ne? Also insofern wäre das schon, und das wäre in der Tat eine interessante Diskussion, zum Beispiel mit Gysi und seinen Freunden, der bestimmt sagen würde, Mensch, ich will die Millionäre gar nicht aus dem Land raus haben, ich will halt nur eine andere Arithmetik hier haben. Aber das führt jetzt weg von der Cancel Culture, Klaus. Mich würde sehr interessieren, was du sagst zu, also Cancel Culture ist ja an sich schon heiß diskutiert. Gibt's das überhaupt, ja? Und auch Wissenschaft macht sich Gedanken darüber. Mein Eindruck ist, dass tatsächlich das als Vehikel benutzt wird auf der einen Seite von einer Gruppe der Besitzstandswahrer, also die einfach gegen Veränderungen sind. Und das ist so ein viel bemühtes Bild. Ja, wir werden von LGBTQ-Vertreterinnen, von Migranten, von Menschen anderer Hautfarbe, Minderheiten jeder Art mundtot gemacht. Und da gibt's natürlich Applaus von rechts, zum Teil bis in die Mitte der Gesellschaft. Da gibt's eine fast 100%ige Chance dafür, dass so etwas beklatscht wird. Auf der anderen Seite haben wir die Progressiven, die ursächlich für einen Platz am Tisch der Zivilgesellschaft gestritten haben und gemerkt haben, das funktioniert im gesitteten Diskurs nicht. Also Stichwort Frauenquote beispielsweise. Man hat über Jahrzehnte Lippenbekenntnisse gehört, ja, klar müsste die Hälfte der DAX-Konzerne müsste ein CEO, eine CEO-in haben. Das ist selbstverständlich, das ist die Hälfte der Gesellschaft und es gibt überhaupt keinen Grund zu vermuten, dass diese Hälfte der Gesellschaft mindere Führungsqualitäten oder Ausbildungsqualitäten hat als die männliche Seite. Du kannst das weiterspinnen, auch Kolonialgeschichte, People of Color, sexuelle Orientierung und so weiter. All diese Gruppen haben gespürt, es wurde seit den wilden 1960er Jahren ihnen in die Hand versprochen, ja, wir machen das alles besser und so weiter und ihr kriegt diesen Platz am Tisch der Gesellschaft. Und das ist nicht eingetreten. Das muss man der Fairness halber, glaube ich, unterstreichen. Insofern die Relevanz oder die Legitimität der Angepisstheit dieser zweiten Gruppe, die dann sagt, ja, dann machen wir kurz einen Prozess, jetzt haben wir keinen Bock mehr, ist aus meiner Sicht ein bisschen leichter zu verstehen als die Paranoia der alten weißen Männer wie du und ich, die sich einer Veränderung von Gesellschaft sichtbar im Parlament, im Straßenbild, in Firmen und überall, im Sport sowieso, verweigern wollen. Bin ich da auf dem falschen Trip?
Nein, ich glaube nicht. Aber da ist irgendwas passiert. Diese Angepisstheit führte dazu, dass die sich nach und nach, diese Gruppen, es ist sicherlich komplexer, dass sie sich mehr Raum erarbeitet oder genommen haben in der Gesellschaft, meiner Meinung nach. Und dann bist du natürlich in so einem Bereich, dass ich glaube, dass die von sich selber sagen, wir sind progressiv, aber wir dürfen vielleicht mal fragen, sind die in Wirklichkeit nicht autoritär mittlerweile? Weißt du, dass das so ein bisschen gekippt ist und dass man dann sagt, das hörst du natürlich auch auf, da kann man offen drüber streiten. Das geht nicht mehr wirklich um die Rhetorik, sondern die wird eher durch so eine moralsaure Geschichte ersetzt. Also so eine Moralphrase so ein bisschen. Und wenn du nicht dafür bist, dann bist du gleich ein schlechter Mensch. Also gut und böse eingeteilt, ja. Bist du gegen's Gendern, willst du Menschen diskriminieren, ja. Und wenn du überlegst, wo früher so die Dialektik stand, da ist es heute eher Konformität, ja, vielleicht sogar. Da ist schon viel dahinter. Jetzt könnte ich natürlich sagen, und das ist das heiße Eisen, was du meintest, das ist ein bisschen schon links verortet, ja. Und jetzt kann ich noch so die linke Bewegung, kann auch die Grünen mit reinnehmen. Ich will es mir aber nicht so leicht machen mit dem Veggie Day und so, das ist mir zu doof, ja. Aber es geht halt so drum, das wird fast zu wenig argumentiert, aber du bist immer schnell dabei, ein Etikett aufzukleben. Und da sind wir genau mittendrin. Diese Gruppen, die sich schlecht gefühlt haben, die auch nicht beachtet waren wegen der alten weißen Männer und so weiter, die haben aber nach und nach Raum im öffentlichen Raum dazu bekommen. Kann ich ja auch nicht kritisieren, das war so. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob das Beispiel passt, aber wir sprachen auch mal über die NGOs, weißt du? Was ist das für ein Ding? Vorpolitischer Raum, auch ein Stück weit links gerichtet, nicht alles bitte, subventioniert und dann sagst du ein Wort gegen NGOs und sofort gibt's Demonstrationen, die auch noch staatlich gefördert werden, gegen eine Regierung, gegen eine Union, nur mal als Beispiel. Weißt du, solche Sachen, ich bin da auch immer wieder in der Analyse noch drin, aber es ist schon vom Gedankengut so geworden. Jetzt überleg auch, wir haben auch diesen Sozialstaat, das Thema ist ja auch da, mit den Subventionen, mit Bürgergeld, mit Kram. Ich will jetzt bitte nicht hier das zu einfach machen. Aber steckt da vielleicht auch immer diese enttäuschte Haltung dahinter, die dann relativ schnell das Moralthema aufmacht.
Total. Ja? Ich weiß genau, was du meinst. Und
ja, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären.
Ich habe auch keine, obwohl meine Position jetzt über die Laufzeit des Podcasts, glaube ich, relativ deutlich geworden ist, meine politische Position. Ich habe für deine Argumentationslinie großes, großes Verständnis, weil wir natürlich eine Situation haben, und auch diesen Reflex verstehe ich, dass Menschen das Argument bringen, Mensch, die streiten für sehr, sehr marginale, also was Kopfzahlen angeht, kleine Minderheiten, ja, und deren Anliegen, während das Gros der Gesellschaft im Prinzip einen politischen, ökonomischen Fokus auf diese Thematiken mitgehen muss. Ne? Ich habe nach wie vor große Sehnsucht nach pragmatischen, guten, belastbaren Lösungen. Also das Beispiel mit dem Gendern wäre für mich, und ich habe das öffentlich, glaube ich, habe das hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, wäre ganz klar zu sagen, ja Gott, dann lass uns bitte die nächsten 2.500 Jahre nur das Femininum nutzen. Ja und? So in Ordnung. Bevor diese ganzen verbalen Klimmzüge, die aus meiner Sicht auch nicht gut klingen, also ich höre das nicht gerne, habe häufig bei meinen Studierenden, also du merkst das bei mir, ich sag jetzt automatisch schon bei meinen Studierenden und nicht mehr bei meinen Studenten, also man ist auch jenseits der Mitte des Lebens immer noch ein bisschen lernfähig und so. Aber ich würde der Praktikabilität halber immer sagen, ja Mensch, dann, ja klar, wir haben 3.000-4.000 Jahre Patriarchat auf diesem Planeten gehabt, dann lass es uns mal umkehren, ist in Ordnung, ja. Also was die Sprache angeht beispielsweise, ich habe da kein Eisen im Feuer und ich habe da auch nichts zu verteidigen. Aber es gibt Menschen, die glauben, sie müssten da, weil sonst Armageddon kommt, was verteidigen. Ähnlich praktisch könnte man sich vielen, vielen anderen Themen annähern. Also du wirst mich nicht dazu bringen, zu sagen, dass unser Miteinander tendenziell nicht die Option hat, besser zu werden, zum Beispiel durch Migration, durch Vielfältigkeit, Vielfarbigkeit, was wir natürlich hauptsächlich in den Städten haben. Und dort, wo die AfD gewählt wird, gibt es ja quasi keine Migranten und so weiter. Das ist ja auch ein Phänomen. Nochmal, dein Befund ist vollkommen nachvollziehbar. Und ich würde wahnsinnig gerne mal so eine, vielleicht machen wir uns das mal zur Aufgabe, so eine Schwarz-auf-Weiß-Rechnung haben. Inwieweit steckt der Staat in diesen Dingen, in diesen Demonstrationen und so weiter, NGOs und so weiter? Was sind die Aufwendungen tatsächlich? A und B, das ist die noch wichtigere Währung, wäre das für mich, mal zu ermessen, bei der Frauenquote, Anführung, Abführung, ist es relativ einfach, wenn ich in die Spitze der Ökonomie gucke, da ist das Versprechen nicht eingelöst. Punkt. Und bei den anderen Themen müsste man es bei der Gleichberechtigung von Menschen, die Migrationsgeschichte haben, bei Menschen, People of Color beispielsweise, wie weit ist mit der Gerechtigkeit? Und das ist ein Stück weit objektivierbar aus meiner Sicht, ne?
Absolut. Ich bin aber auch da, ich weiß nicht, ob ich da naiv bin, da bin ich auch so ein bisschen unterwegs und sage, wenn ich jetzt überall Vorschriften mache und muss alles einfangen und das mir noch und das noch, dann bist du natürlich auch irgendwann in der Diskussion, wie weit wird eigentlich auch die Freiheit des Einzelnen beschnitten? Hm, also das kommt ja, stimmt. Das ist ja ein weiterer Effekt. Nicht nur, dass ich über Sprache nachdenke, darf ich überhaupt noch was sagen? Also freie Meinungsäußerung, und das ist ein Riesenthema. Geht das überhaupt noch? Weiß ich nicht, wenn ich mich in irgendwelchen Ortschaften auf dem Marktplatz stelle und sage, die AfD kannst du nicht wählen, komme ich da noch ungeschoren weg? Ich weiß es nicht, ja, will denen nichts, ist jetzt ein Beispiel, doch, ich will denen schon was. Oder muss man mir vorschreiben, dass ich gendere zum Beispiel? Ich finde es, weißt du, was ich elegant finde? Du machst mal die männliche und mal die weibliche Form.
Ja.
Und wechselst du hin und her. In Seminaren sage ich, Leute, bitte, ich sag's vorne ab, ich gendere nicht. Ich empfinde es als Einschränkung meiner Sprache. Ihr könnt aber sicher sein, ich meine alle, die es angeht. Ich klammere niemanden aus. Und dass ich frauenfeindlich bin, ist sowieso der gespielte Witz mit drei Töchtern. Also von daher, solche Dinge. Also von daher.
Müssen wir übrigens demnächst mal machen, über unsere Töchter reden.
Ne? Ja, die Töchter, das müssen wir machen. Aber ganz ehrlich, wir brauchen doch wieder diese Auseinandersetzung und nicht das Canceln oder das Auslöschen. Und ich finde auch, wir brauchen den Mut, kontrovers zu reden.
Ja.
Und ich darf nicht mich mehr mal wegducken. Neulich gab es bei irgendeinem Post von mir, habe ich unheimlich Feuer bekommen. Da habe ich auch mit meinen Mädels drüber geredet. Und dann waren die sauer. Dann haben die gesagt, Papa, hör auf damit. Ey, das ist gefährlich, wenn du dich auch mal kritisch äußerst. Entschuldigung, ich bin so erzogen. Das ist meine DNA. Wo bin ich denn? Ich glaube, man darf heute gar nicht mehr naiv sein. Deshalb gibt es auch überall Diskussionen über Meinungsfreiheit. Ja, auch in anderen Podcasts, die deutlich bekannter sind als wir, in Klammern noch, Klammer zu. Ja, Lanz und Precht, ganz ehrlich, haben auch eine Folge über Meinungsfreiheit gemacht. Fand ich hochspannend. Ich fand das hochspannend, wie die das diskutiert haben, dass du halt sofort ein Etikett bekommst. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Aber ich bin ehrlich nochmal an der Stelle, man neigt dazu, auch jemanden relativ schnell in eine Schublade zu stecken. Und das ist tagtäglich ein Training, eine Herausforderung, das nicht selber zu machen, sondern die Schublade weit aufzulassen und nicht zuzuschrauben, wie andere das häufig tun. Das ist wirklich ein Prozess, aber nur das macht es möglich, im Diskurs zu sein.
Ja, und das ist natürlich auch eine rhetorische Aufgabe. Insofern, was wir auch natürlich beide ständig wiederholen. Die Nummer eins ist die Haltung, die Nummer zwei ist das Zuhören. Und du musst auch in diesem Thema, selbst wenn das ein Mensch von dem komplett gegenüberliegenden Spektrum ist, ne, musst du erstmal zuhören und dann eventuell hoffen, dass du, wenn du ganz sicher bist, auch evidenzbasiert, wie es so schön heißt, sicher bist, dass dieser Mensch auf dem Holzweg ist, da die entsprechenden Argumente parat zu haben. Ne?
Absolut. Da bist du wieder bei dieser Versachlichung, wie du es bei deinem Beispiel von deiner Doku da gebracht hast. Also es kann ja nicht sein, dass ich sage, ich will eine kritische Debatte führen, aber wenn ich keine sachlichen Argumente mehr habe, komme ich mit so einer moralischen Verdächtigung um die Ecke. Also das ist ja echt das Erbärmlichste, was es gibt. Aber das ist das, was du dauernd hast. Hm. Übrigens, ohne das kleinzureden, aber diese ganze MeToo-Debatte, die losgetreten wurde, um Gottes Willen, da sind schlimme Sachen zutage getreten, das weiß ich alles, bitte, bitte. Aber alleine durch diese Kampagne Hashtag MeToo ist genau dieses Potenzieren geschehen, was du eben schon mal angesprochen hast, mit 70, 80 Leuten, die du brauchst. Mit diesen Hashtags ist ja dann total die Post abgegangen. Das ist ja der Wahnsinn. Also das führte dazu, dass ich zum Beispiel in diversen Großstädten, wenn ich da Führungskräftetrainings hatte, dass mir da die männlichen Führungskräfte sagten, wir würden nie wieder alleine mit einer Frau im Aufzug fahren. Ich will das nicht verallgemeinern, aber die Äußerung habe ich zuhauf gehört. Ja, solche Sachen. Und das ist wieder ein Effekt. Bitte, ich bagatellisiere das überhaupt nicht. Nur, dass ich das nochmal sage. Aber solche Effekte sind nicht gut für das Miteinander. Wir haben eh so eine aufgeheizte Stimmung. Wir beide, ja, Don Quixote hier, kämpfen weiter gegen das Verarmen und den Rückzug der Kommunikation. Wir kämpfen weiter dafür. Ey, geht in den Diskurs. Haltet das aus. Diskutiert mit jemandem, der anderer Meinung ist. Aber da muss man nicht gleich durchdrehen und sagen, ich klebe das Etikett Vollpfosten auf die Stirn. Haltet es aus. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann habt ihr Argumente ausgetauscht und dann trennt man sich eben wieder. Aber das ist doch der Lernprozess. Und ich lerne doch vor allen Dingen auch, wenn ich mich stelle. Und das finde ich so wichtig. Ein harten inhaltlichen Diskurs auszuhalten. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, oder?
Total, 100%. Und das passt auch zu 100% zu unserer Rubrik Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Wir hören jetzt, ich habe sie vor 2 Jahren besucht, Frau Professor Birgitta Wolf, die ist Direktorin der Bergischen Universität in Wuppertal und war Unipräsidentin hier in Frankfurt lange Jahre und hat auch hier und da für Schlagzeilen gesorgt. Und die sagt, wie man eventuell versuchen kann, die Kuh vom Eis zu kriegen. Hier mal ihre Analyse, hören wir mal rein.
Also das eine ist ein genereller Trend, aber das haben wir im historischen Verlauf in der Entwicklung von Gesellschaften immer. Es kommen neue Strömungen auf, 68 beispielsweise, und das hinterlässt natürlich Spuren in der allgemeinen Kommunikation, in der wissenschaftlichen Reflexion. Manchmal mischt sich das auch und nachher ist die Welt irgendwie ein bisschen anders als vorher. Das darf man aber nicht verwechseln mit diesen Extremausschlägen, die hin und wieder so in der Gesellschaft hochpoppen, von anderen dann genauso extrem erwidert werden. Meine Wahrnehmung ist, diese Extremausschläge sind nicht zuletzt durch Social Media und die unkuratierten Diskurse, die dort ja in ganz anderer Radikalität geführt werden, so ein bisschen auch noch stärker geworden. Und diese starken Ausschläge in der Blasenwelt der Social Media schwappen natürlich so ein bisschen auch in die analogen Diskurse. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Wissenschaft, übrigens auch von Qualitätsjournalismus, solche ungeregelten Diskurse dann auch wieder so einzufangen, dass sie zu kuratierten Diskursen werden, die dann auch Lösungen finden können. Das können nämlich diese Empörungsrituale ja nicht. Ist auch vielleicht nicht ihre Absicht.
Also, Birgitta Wolf, Rektorin der Bergischen Universität in Wuppertal, die hat auch mit den Studierenden ein Laboratorium im Prinzip genau dafür eingerichtet. Und ich finde es interessant, über dieses Wort des kuratierten Exkurses oder wieder kuratierten Exkurses, ist vielleicht ein anderes Wording einfach für das, was wir auch schon gesagt haben jetzt die ganze Zeit, aber das zurückzubringen. Und wir wollen ja hier, entspricht mit mir, immer versuchen, konstruktiv zu sein und die Einladung auszusprechen an Menschen, Leute, kommt wieder an Bord, wir können miteinander sprechen, ja. Und ein kuratierter Diskurs würde ja bedeuten, dass man, wir haben angefangen mit den Fitzelchen, also mit den kleinen Snippets, die sozusagen die Mehrheit in der öffentlichen Debatte bestimmen, mehr als der einseitige Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mehr als das Feature, was in der ARD um 23 Uhr läuft, über ein bestimmtes Thema. Wie kriege ich diesen Wildwuchs wieder eingefangen? Ich ahne deine Antwort schon.
Echt?
Nahkampf.
Nahkampf, ja klar. Rausgehen, stellen, machen. Diskutieren, sich immer wieder stellen und das deutlich machen. Und meiner Meinung nach müssen wir denen, die canceln, immer wieder den Spiegel vorhalten. Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll das ist, aber wenn du in einem Diskurs gecancelt wirst, im Gespräch, direkt nach dem Motto, was bist du für ein Idiot, wenn du sowas sagst, dass man direkt sagt, Entschuldigung, stell mal vor, ich sage dir das, dann können wir doch gleich aufhören oder gehen wir wieder in die Höhle und schlagen uns die Keulen auf den Kopf. Was soll das denn? Und da will ich hin, ja, dass unsere, Achtung, ich mache es jetzt extra, HörerInnen tatsächlich...
Klingt nicht so das, toll, ist aber akkurat, Klaus.
Also ich meine, ich es weiß, ist so, ich will es auch nicht mehr machen, so. Ja. Aber trotzdem, ich wollte es einmal machen, unbedingt, wie es sich anfühlt, aber das bin ich nicht. Mit keinem zu nahe treten. So, dass wir wirklich dahin müssen. Und ich mache das wirklich bewusst. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt, wenn mir jemand sehr aggressiv gegenübertritt, mache ich das nicht mit, sondern versuche noch irgendeinen Kern aus der Aussage zu finden, sage, ah, sie meinen also das und das, ich verstehe ihren Punkt, kann ich auch noch einen machen. Also ich versuche, den noch irgendwie abzuholen, also im Spiel zu lassen. Alleine das sorgt ja schon für eine leichte Irritation beim Gegenüber, weil die Erwartungshaltung ja ist bei einem massiven Angriff, dass du sofort zurückschlägst, auch emotional. Und dann hast du diese Situation, dass du mit den Köpfen aneinander gehst, verbal. Und da will ich immer, versuche ich mit verschiedenen Techniken im Gespräch zu bleiben. Also ich bin da durchaus im Nahkampf, da ist das leider keine Überraschung für dich, was ich da sage.
Ja, was heißt leider? Gott sei Dank gibt es so Leute wie dich und ich nehme es für mich ein bisschen auch in Anspruch, natürlich.
Nein, bitte ein bisschen viel. Aber das ist auch was, wirklich, ich diskutiere das viel in meinem Umfeld, auf den Seminaren sowieso, aber auch mit meinen Töchtern. Mir ist das zu wichtig, weil das ist schnell passiert, jemanden wirklich abzukanzeln und ins Etikett auf die Stirn zu kleben. Manchmal passiert das Canceln ja schon nur rein optisch oder von der Art, in den Raum zu kommen. Da hat derjenige noch gar nichts gesagt. Da hast du oftmals denjenigen ja schon abgestempelt und der kommt da gar nicht mehr raus. Ist ja auch Canceln. Das passiert ja auch aufgrund irgendwelcher Lesarten und Interpretationen. Macht's nicht besser, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Absolut nicht. Ja. Ich hätte aber auch gerne da den Journalismus wieder mehr in der Verantwortung. Also ich möchte das gern sagen, wen ich da sehr schätze im Moment, ist der Robin Alexander von Welt. Ganz ehrlich, ich hoffe, du widersprichst mir nicht. Wenn ja, ist es auch gut. Der wirklich versucht zu beschreiben, was ist. Und wenn er nicht weiß, dann sagt er, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann es interpretieren oder meine Vorstellung kundtun, aber hier habe ich keine belegbaren Hinweise, Informationen, Quellen.
Ja, ja. Ich widerspreche dir nicht, weil ich die Arbeit von Robin Alexander nicht gut genug kenne. Meine 5 Cent aus den elektronischen Medien wäre, ich war zuletzt jetzt relativ viel mit dem Auto unterwegs, ja, zu Kunden und so, und genoss auf allen Fahrten den Deutschlandfunk und insbesondere die politische Redaktion, die in der Lage ist, außergewöhnlich gut politische Prozesse einzuordnen und die Trennung von Berichterstattung und Meinung sauberer beibehält als andere Medien, die ich kenne.
Aber weißt du, was mir mittlerweile klar geworden ist, alleine auch, weil ich natürlich viele Podcasts und Berichterstattungen höre, ob jetzt mal den Robin Alexander oder auch mal Politico oder solche Geschichten, bin da querbeet unterwegs, weil ich will wissen, wie, wer was macht. Übrigens, wer auch nicht schlecht ist, meiner Meinung nach, in dem Bereich, ist Paul Ronsheimer. Der versucht es wirklich, der ist so mit seinem Podcast unterwegs, aber der versucht einfach zu beschreiben, was gerade stattfindet, finde ich. Springer Verlag hin oder her. Mhm. So. Und ich versuche das wirklich, aber eins ist doch klar, die echte Berichterstattung ist viel aufwendiger, ist viel mühsamer, viel mehr Recherchearbeit, als einfach eine polemische, cancelnde Meinung rauszuknallen.
Total.
Lass uns kurz vielleicht nochmal hier an der Stelle nochmal auf diese Richterthematik kommen. Man kann darüber streiten, warum das zu dem Zeitpunkt war, ob das gut war von Spahn. Kannst du alles diskutieren. Aber jetzt zu versuchen, da eine riesige Krise der Koalition rauszumachen, das finde ich cancelmäßig.
Das ist furchtbar. Das ist schrecklich fahrlässig, weil 2029, liebe Leute, ist nicht weit weg.
Ja, ja? Aber man hat das Gefühl, dass ein gewisser Teil der Medien, auch politisch wirkenden Leuten, das nur nutzen, um da vermeintlich einen Keil reinzutreiben, dass diese Koalition, die sagt, wir haben die letzte Patrone, ich glaube, das ist ein Merz-Zitat, jetzt schon vor Probleme zu stellen. Die haben Probleme sowieso, weil es schwer genug ist.
Natürlich.
War bei der Ampel schon schwer genug.
Mit den Sachproblemen, die sind ja schon gigantisch, ne?
So.
Und du hast einen Verrückten in Washington, du hast einen Krieg in der Ukraine, du hast Gaza, du hast Iran, du hast ökonomisch eine Situation, wo du langsam aber sicher dir eingestehen musst, naja, manche Züge sind hier leider ohne uns weitergefahren und jetzt müssen wir mal gucken, was wir da draus machen können. Ich habe da eine Menge Ideen, wie ökonomisch Deutschland auch sehr gut auf Kurs kommen könnte, aber das ist natürlich Thema für viele andere Podcasts im Moment. Ganz ehrlich, du weißt, ich habe den Merz nicht gewählt und ich würde ihn auch jetzt nicht wählen, aber ich wünsche ihm alles Glück der Welt und dieser Koalition.
Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, wir haben jetzt noch nicht mal über den Planeten gesprochen, nee. Das ja auch noch, ja?
Ja.
Aber da stellen sich alle hin und versuchen jetzt da ein Ding zu machen und die Grünen wollen eine Sondersitzung und die Thematik wird jetzt auch noch in dem Geschlecht der Dame, der Frau ausgemacht. Jetzt ist auch noch eine Frau, die betroffen. Das ist für mich hysterisch, das ist für mich hochgekocht, um andere Dinge zu verfolgen. Es gibt ganz viele, auch beim Verfassungsgericht, aber auch gesetzte Historiker oder sonst was, die sagen, regt euch mal nicht alle so auf. Die Menschen in unserem Land haben andere Probleme als jetzt diese Richterwahl. Die soll gut laufen und da werden gute Leute
sitzen.
Das ist auch
richtig, ja.
Müssen sie auch. Aber das jetzt zum alles entscheidenden Thema zu machen, geht genau in die Richtung von dem, was wir die ganze Zeit diskutiert haben. Und da sind Menschen jeden Tag vor Mikrofonen, die haben eine wahnsinnige Verantwortung, verstehen aber offensichtlich nicht mehr so genau, was da gerade läuft, beziehungsweise was sie äußern, kommunikativ, was sie für eine Rhetorik verwenden und dass wir alle vielleicht mal uns mehr Mühe geben sollten, diese Gesellschaft in die richtige Richtung zu kriegen.
Ich bin fast geneigt zu sagen, lass uns da 2, 3, 4 Folgen draus machen, weil das ist einfach so wichtig, weil wir jetzt auch gerade gemerkt haben in der politischen Debatte, dass ja was ganz Schlimmes passiert, nämlich, dass sich politische Akteure diesen Mechanismus des Cancelns auf eine Art und Weise zu eigen machen, weil sie sehen, das funktioniert, das ist ein Erfolgsmodell.
Ja, natürlich.
Das Kaputtmachen in einem halben Satz hat Konjunktur, ist hoffähig geworden. Ja.
Viele Klicks.
Ja. Vollkommen alarmierende Situation für unsere politische Kultur, für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Kann ich nur sagen, Leute, lasst die Schublade auf, steckt nicht jeden sofort da rein, lasst sie auf. Ihr werdet schlauer, ihr werdet mehr lernen. Menschen sind wie Wundertüten, damit muss man sich auseinandersetzen, die Facetten kennenlernen, zumal jeder eine Geschichte hat und jeder hat noch eine Geschichte hinter der Geschichte, die dafür verantwortlich ist, warum jemand so ist, wie er ist und argumentiert, wie er ist. Also lasst uns da echt diskutieren. Da werden wir weitermachen, Andreas. Das geht nicht anders. Wir können uns da nicht verstecken. Helm anziehen und weiter.
Alles klar. So machen wir das. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und die Geduld hattet, bei Sprich mit mir mit dabei zu sein. Ich glaube, Klaus und ich haben uns gar nicht so in einer Art und Weise gefetzt, wie man von einem Halbrechten, einem Halblinken erwarten würde. Aber das spricht ja für uns irgendwie, dass wir eben miteinander reden können. Und im Übrigen Kompliment an dich, Klaus, auch mit der Richterinnengeschichte. Das ist immerhin auch ein Amt, was eben von der Partei, die wenig deine Gnade findet, besetzt wird. Aber dass du darüber hinweg gehst und ich nehme für mich auch in Anspruch, umgekehrt gesagt zu haben, dass ich für die Kritik an der linken Cancel Culture in vielen, vielen Bereichen sehr gut verstehe, worum es dabei auch geht. Ne? Und wir müssen einen anderen Modus finden.
Warum? Weil ich verdammt nochmal gerne in diesem Land lebe. Ich lebe hier gerne, aber ich möchte nicht, dass wir so miteinander umgehen. Ich möchte nicht, dass alles an die Wand gefahren wird. Und ich möchte, dass wir alle mal den Hintern hochkriegen.
An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind bald wieder da und wir werden natürlich artverwandte Themen logischerweise immer wieder in die Hand nehmen. Wenn euch das gefallen hat, bitte gerne auf Spotify kommentieren oder auf ohnesorgekommunizieren.de. Dort auch bitte Themenhinweise hinschmeißen bzw. Kritik an dieser Show und auch Anregungen, was sollen wir denn mal machen und Ähnliches. Sehr, sehr gerne. Also wir würden uns sehr freuen.
Ja, und ich sage Danke an unsere treuen Hörer. Wir bekommen mittlerweile immer mehr Zuschriften, was wir noch machen können und Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage, wo jeder so viele Impulse bekommt und zugedröhnt wird. Wir arbeiten daran, dass unsere Community wächst.
So ist es. Vielen Dank.
Danke. Ciao.